Ja, lasst uns Lukas 23, 6 bis 12. Ich habe den Beipackzettel ausgeteilt. Wer es in seiner eigenen Bibel lesen möchte, der hat natürlich da einen großen Vorteil. Als aber Herodes das hörte, fragte er, ob der Mensch aus Galiläa wäre. Als er vernahm, dass es ein Untertan des Herodes war, sandte er ihn zu Herodes, der ja gerade auch in diesen Tagen in Jerusalem war. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er hätte ihn längst gerne gesehen, denn er hatte von ihm gehört und er hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Er fragte ihn viel, er aber antwortete ihm nichts. Die hohen Priester aber, Schriftgelehrten, standen dabei und verklagten ihn hart. Aber Herodes mit seinen Soldaten verachtete und verspottete ihn, legte ihm ein weißes Gewand an, sandte ihn zurück zu Pilatus. An dem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde, denn vorher waren sie einander Feind. Herr, gib jetzt Licht von oben für dieses Wort. Amen. Der Niedergang Israels war zu dieser Zeit schon reichlich sichtbar, unter anderem dadurch, dass eben auf dem Thron eine herodianische Familie saß. Eine Familie, die nicht aus Israel stammte. Und jetzt müssen wir natürlich Bibelkenntnisse herauskramen. 5. Mose 17, Vers 15. Du sollst den zum König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, wählen wird. Du kannst nicht irgendeinen Fremden, der nicht dein Bruder ist, über dich setzen. Nun denn, da ist das ganze Leid und Elend schon vorprogrammiert. Trotz dieses Verbotes hatte Israel im Jahre 40 vor Christus eine idumäische Familie dort als Regent eingesetzt. Das Haupt dieser Königsfamilie, Herodes der Große, und es fängt die Verwirrung schon an. Dann gibt es den Herodes Antipas, dann gibt es den Herodes und diesen Großen. Also alles durch die Bank weg, wenn ich so sagen darf, Verbrecher. Tja, die anderen sechs Herodese, die nach dem Herodes des Großen kommen, sind teils Söhne, teils Enkel, teils Urenkel. Dieses einen Herodes des Großen. Sie waren entweder Könige in Israel und von Israel oder Tetrarchen, das heißt vier Fürsten, die eben einen kleinen Teil, ein Viertel dieses gesamten judäischen Gebietes dann zur Königsherrschaft bekommen haben. Die ganze herodische Familie war äußerlich wie innerlich absolut untauglich für ein solches Amt. Tja, jetzt wehe einem Land, das solche gottlosen, ich will einfach mal sagen, Oberste hat. Ist ja nicht nur auf Israel beschränkt. Der König ist ja letztendlich derjenige, der alles zu sagen hat. In einer Demokratie hat der Kanzler das Wort. Und wir sehen die Gottlosigkeit, die von oben her nach unten ausstrahlt, hat immer, der Kopf, der Fisch stinkt immer vom Kopf her zuerst eins. Also wenn die Oberen dummes Zeug machen und gottlos handeln, dann hat das Strahlkraft in ungeahntem Ausmaße nach unten. Schauen wir uns den Manasse an, einer dieser, ein Sohn von Hiskia. Gottlosigkeit mit Händen zu greifen. Er hat alles gemacht, kann man in Chronik nachlesen, alles gemacht, was nur in irgendeiner Weise den Gott des Himmels spotten könnte. Gott züchtigt diesen Mann durch Ja, Gott hat immer wieder Einfälle genug. Ist ja nicht so wie wir, nicht, dass wir da nicht wissen, wo es lang geht. Er bringt dann einen, ich glaube, den assyrischen König, und dort wird Manasse am Nasenring durch die Arena geschleift. Er sitzt im Knast, im dunklen Knast, und dort schenkt ihm Gott Raum zur Buße. Dieser Mann kehrt um, man muss das ganze Geschichtchen mal lesen, und er versucht nachher das, was er, ja, ich denke fast 10, 15 Jahre lang an dunkelsten Dingen über Israel gebracht hat, wieder auszuräumen und auszulöschen. Aber die Spur dieser Gottlosigkeit lässt sich nicht hundertprozentig verwischen. Es geht nicht. Ähnlich sagt die Schrift, dass ein Volk zu bedauern ist, wenn es Könige hat, die Kinder sind, die eben aufgrund der Sukzession der königlichen Ranfolge dann eben mit 6 oder 8 oder 10 Jahren schon zum Königsthron gelangen. Auch hier warnt die Schrift eindeutig, dass das nicht zum Segen geht. Es gibt nur eine, der unter dem unter dem hohen Priester, wie ist der Jejada, glaube ich, Josia war das, mit 8 Jahren zum Königsthron kam. Aber dieser König, der Josia, dann hat sich von dem hohen Priester leiten lassen. Und es steht dann da, solange dieser hohe Priester im Amt war, war es gut, und dann ist er abgefallen. Also wir sehen, das ist ganz gefährlich, wenn man die, ja auch für die königliche Reihenfolge, die hier vorgesehen ist von Gott, anders handelt. Wenn jetzt die Lieschen Müller vielleicht nicht so im Glauben steht, dann hat es ja, die vielleicht irgendwo einen einfachen Dienst tut, dann ist das nicht so gravierend. Wie wenn die Oberen hier, es hat immer Strahlkraft auf das Ganze. Wenn wir bei uns hineinschauen in unser Volk, wenn ein Oberster lügt, dann nimmt sich jeder andere das Recht zum Betrügen und zum Lügen genauso heraus. Und das sehen wir jetzt gerade auch in unserem Volk. Und hier haben wir trotz allem die Verheißung aus 1. Mose 49, 10. Es wird das Zepter von Juda nicht entwendet werden, noch ein Meister von seinen Füßen, bis dass der Held komme. Hier steht im Hebräischen Shiloh, der Held kommen wird, der die Völker weiden oder anhangen wird. Wie musste im Volk eine Sehnsucht da sein nach diesem einen König, ja, der in, glaube ich, 2. Samuel 7 schon angedeutet wird, das ewige Königtum Davids. Also, das bleibt nicht aus. Auch bei uns, denke ich, ist immer wieder, ich tue das jetzt auch relativ stark auf die Praxis hier beziehen, immer wieder das Sehnen, Herr, gib uns Menschen dort in den Regierungen, die nicht gottlos sind und ganz dumme und üble Sachen machen, sondern die nach deinem Wort fragen und sich nach dir ausrichten. Es muss uns zum Heil dienen. Alles andere führt zum Unheil. Der Humanismus entwickelt keine ethischen Konzepte im Sinne, dass sie wirklich tragfähig wären. Ich möchte da jetzt nicht weiter darauf eingehen. Herodes der Große auf dem Stuhl Davids, ja, und in dieser Zeit wurde wer geboren? Jesus. Also, nicht, da haben wir doch schon die Kurve, die Gott hier selber uns vorzeigt, ja, unter Herodes.
Nicht bei dem Herodes hier.
Der Große. Ja, und jetzt haben wir ja den Sohn. Ich möchte erstmal die Sukzession dieser Familie uns ein Stück weit verdeutlichen. Ja? Herodes dem Großen, da findet der Kindermord statt. Ja, Maria entkommt. Und dann haben wir in Galiläa den Antipas, den König. Und dieser Herodes Antipas hat die Ehre gehabt, 32 Jahre lang den Sohn Gottes zu seinen Untertanen zu zählen. Nun, es hat ihm, ja, wie soll ich sagen, nicht viel genützt. Er hat sich nicht danach gerichtet, aber es war einfach so. Und es ist derselbe Herodes, welcher seinem Bruder Philippus das weit weggenommen hat, um in ehebrecherischer Verbindung hier letztendlich zu leben. Dieser Herodes hat dem Johannes den Täufer, tja, auf das Wort hin, da hat er bekommen, du hast das Weib deines Bruders zu Unrecht. Es ist derselbe Herodes, welcher den unerschrockenen Prediger nachher im Kerker einen Kopf kürzer gemacht hat. Und dieser selbe Herodes ist 39 nach Christus unter Caligula im Exil verstorben. Ja, unser Pilatus hat jetzt frühzeitig auch die Unschuld Jesu erkannt. Er wollte es aber mit keiner Partei verderben. Er wollte den Unschuldigen retten und doch mit den hohen Priestern sich nicht überwerfen. Er nahm die Untersuchung vor, nicht erklärte, da finde ich keine Schuld an Jesus. Und damit meint er, ja, die würden dann hoffentlich auch von einer Klage absehen. Doch er hat einfach sich verkalkuliert. Und so oft wir das Glaubensbekenntnis sprechen, gelitten unter Pontius Pilatus, kommt dieser Wankelmut dieses Mannes und die Schwäche uns zutage. Nachdem er jetzt keinen Erfolg hatte und gesehen hat, das, was ich da kalkuliert habe, ist alles in die Hose gegangen, versucht er, weil er hört, ah, Jesus aus Galiläa und der Herodes ist jetzt gerade hier in meinen Gefilden. Also, was liegt denn Näheres dran, als dass er jetzt sagt, na, da bin ich doch gar nicht mehr zuständig. Die Zuständigkeit wechselt, ho, Schwitz, was für ein Glück. Ja, endlich bin ich diesen Delinquenten hier, den Unbequemen, los. Da kann ich doch den Prozess wunderbar auf Herodes abwälzen. Ja, so ist das. Vor dem Gerichtshof des Pilatus haben wir gesehen, wie die Welt Jesu gute Werke schlecht macht. Und vor dem Gerichtshof des Herodes sehen wir jetzt ganz deutlich, wie die Welt über Jesus spottet. Nicht? Wir merken diese beiden Reaktionsmöglichkeiten. Einmal schlecht machen, das andere Mal spotten, das eine Mal negativ und das andere Mal macht man sich ein Späßchen draus. Die Welt hasst die Gläubigen. Ja, wo kommt das her? Jesus sagt das ja nicht. Wie sie mich gehasst haben, so werden sie euch hassen. Die Welt empfindet diesen Gegensatz des Christentums zu dem, was die Welt so tut. Sie sehen darin immer einen mahnenden Zeigefinger. Das geschlechte Gewissen, was sie vielleicht auch dann ein wenig versuchen zu verdrängen, lässt sie hier nicht in Ruhe. Vielleicht haben sie sogar eine innere Hochachtung davor, wie die Christen sich in dem einen oder anderen Fall verhalten. Sie müssen ihnen eigentlich das Gute bestätigen, und sind aber doch, wie soll ich sagen, in der Bredouille, weil sie das nicht wollen, wenn dann ihre Missetaten ein Stück weit deutlich würden. Was sagt Jesus? Ihr seid das Salz der Welt. Nicht? Genau das ist das, das Licht und das Salz. Und das führt zur Spannung. Und dann schaltet man lieber denjenigen, der mir die Spannung einimpft, durch sein Verhalten aus, um hier nicht eine Veränderung seines Verhaltens und Denkens dann auch vollziehen zu müssen. Wir wollen jetzt 5 Punkte näher betrachten, wie es zu dieser Verstockung des Herodes kommt. Es ist ja eine schlimme Episode, die wir hier jetzt anschauen. Verstockung heißt ewig verloren. Wir sehen Pharao, wie Gott dann selbst sagt, ich habe ihn verstockt. Gleichgültigkeit, Schaulust, Wundersucht, Spott, Politik. 5 Punkte, wir wollen sie nacheinander uns kurz anschauen. Herodes Antipas trat in die blutigen Fußspuren seines Vaters und jetzt vereinigt er Grausamkeit mit schlauer Heuchelei. Er ließ gerade an seinem Geburtstag Johannes dem Täufer den Kopf abschlagen, ja, der ihm den Ehebruch vorgeworfen hat, Ärgernis und Ehrgeiz und Verbrechen, alles hat er ihm letztendlich gesagt. Und auf seiner ausschweifenden Geburtstagsfeier hat er dann auf Bitten der Tochter dieser Frau, die er da genommen hat, den Henker kommen lassen. Er weiß, wie schwer sich in jenen Zeugen die Wahrheit, an der er sich vergangen hat, deutlich gemacht wird. Das böse Gewissen jagt ihm Furcht ein. Und jetzt ist immer wieder dieses Denken von diesen Oberen, jetzt ist der Johannes der Täufer, hingerichtet und in Jesus ist er auferstanden. Noch viel, viel schlimmer als ein Racheengel man sich vorstellen kann. Und so hat er vielleicht gezittert, als er von den Wundern Jesu gehört hat. Der Stachel ist abgestumpft, solange der Täufer noch da war. Das heißt ja, immer wieder hat er sich Rat geholt, aber er hat nie etwas getan, ja, um das, was Johannes ihm gesagt hat, umzusetzen. Und jetzt ist dieser Mann stumpf und gleichgültig. Er hat jetzt auch keine Furcht mehr vor ihm, denn jetzt steht ja dieser gefesselte, vielleicht inkarnierte Johannes der Täufer, den er hier in Jesus vielleicht vermutet hatte, vor ihm. Aber es muss ihm dann relativ schnell klar geworden sein, das ist nicht der Johannes der Täufer in einer Inkarnation, sondern es ist jetzt hier ein ganz anderer. Welch ein Gegensatz, auf der einen Seite der Leichtsinn des Hofes und auf der anderen Seite der Ernst der Leidensgeschichte, die hier jetzt zutage tritt. Geistlicher Hochmut und tiefe Feindschaft gegen den Herrn als ja, aus einer weltlichen Leichtsinnigkeit herausgeboren. Herodes ist das wahre Bild aller Ungläubigen und aller Gleichgültigen. Deswegen sage ich hier erster Grund Gleichgültigkeit. Er ist das Bild derer, die von Natur aus schon mal zweifeln gegen alles, was man nicht so richtig versteht, weil es ja vielleicht auch der Karriere und dem Machtstreben hier ein Stück weit entgegensteht. Und er zweifelt an diesen Wahrheiten, weil sie für ihn unannehmbare Forderungen sind. Sie können nicht glauben, weil sie nicht wollen, dass ihr Leben eine andere Wendung hätte nehmen müssen und können. Welche sind die Quellen des Unglaubens und dieser Gleichgültigkeit? Die erste Quelle ist der Stolz. Wenn der Glaube die Unterordnung unter die Autorität Gottes uns zeigt, dann ist der Unglaube die Bevorzugung des eigenen Urteils, was man höher achtet als das, was die religiöse Autorität uns letztendlich auch vorgibt. Ein übermäßiges Vertrauen auf sich selber und seine eigene Kraft ist letztendlich die Grundlage des Stolzes. So stammt der Unglaube vom Stolz, sich vor Gottes Autorität zu beugen. Und so war bei Herodes der Unglaube auch die Ursache für seine Verirrungen und seine Gleichgültigkeit. Die zweite Quelle des Unglaubens ist Unwissenheit. Eingetaucht in diese tiefe Gleichgültigkeit sind sie den religiösen Dingen entfremdet, obwohl sie überhaupt nicht richtig kapieren, was dort an Religiosität und an Maßgaben letztendlich ihnen vorgetragen wird. Sie verstehen die Zusammenhänge nicht. Und jetzt tun sie sich, weil sie es auch nicht richtig verstehen, verstandesmäßig versuchen, sich als Richter über diese Anweisungen und religiösen Dinge rüberzusetzen. Er macht sich letztendlich zum Schiedsrichter der Religion mit seiner armen Vernunft und versucht, die Geheimnisse Gottes auf diese Weise letztendlich auszuhebeln oder für sich brauchbar zu machen, wenn überhaupt. Und jetzt sieht in Jesus er nur eine rätselhafte Person, je länger, je mehr, weil er dieses Geheimnis nicht ergründen kann. Es ist dieselbe Geschichte wie auf dem Areopag. Nicht? Da haben wir auch die Gleichgültigen. Was sagen sie? Oh ja, wir kommen dann morgen nochmal und wollen uns dann doch nochmal vielleicht unterreden. Ja? Die Ungläubigen antworten mit Festus: Ah, du redest irre, bist übergeschnappt. Das kann gar nicht sein, was du mir da erzählst vom Reiche Gottes. Und dann begnügen sie sich ganz oberflächlich, weil eine intensivere Behandlung ja vielleicht doch zu einer Veränderung ihrer Position führen müsste. Die Ungewissheit über der Oberflächlichkeit. Eine dritte Quelle des Unglaubens ist die Sittenlosigkeit. Ich sage es mal so mit diesem Wort. Der sinnliche Mensch, ich zitiere Paulus, begreift die geistlichen Dinge nicht, gleich wie er das Licht des Himmels nicht sieht. Der fleischliche Christ wird immer versuchen, mit Verstandesargumenten das, was Jesus getan hat, zu ergreifen, und das geht nicht. Da wird es immer zu Blockaden kommen und auch zu Verirrungen. Augustinus schreibt, der Kirchenvater: Jeder Irrtum hat seine Wurzel im Herzen. Denn wenn das Herz verirrt ist, so hat es geheime Gründe, die Wahrheit falsch zu finden. Genau das ist das. Die Gründe der Ungläubigen, wir sehen es hier auch bei Herodes, liegen in ihren Leidenschaften. Wenn Herodes nicht glaubt, braucht er sich nicht zu wundern. Denn die Wollust, ich will dieses Wort einfach nehmen, ja, weil es genau das auf den Kern trifft, trocknet das Herz aus und verbrennt es gleich dem Feuer. Es verhärtet es und macht es zum Stein. Hiob sagt: Ein Feuer ist, das bis zum Verderben frisst. Herodes, ein blasierter Genussmensch. Zweiter Punkt nach der Gleichgültigkeit, die Schaulust. Es ist ein Wunsch dieses Herodes, jetzt einmal etwas Pikantes zu sehen, ja, was zur Belustigung aller beiträgt und was ihm natürlich eine ungeheure Ovation auch garantieren würde. Da würde man den Herodes hochheben und sagen: Mann, du hast aber einen tollen hierher geholt. Das war ein Schauspiel. Da werden wir uns noch lange dran erinnern und dann einfach auch ihm letztendlich auf die Schulter klopfen. Er wollte mit dem Nervenkitzel letztendlich die Langeweile und Öde und den Überfluss am Hof ein wenig übertünchen. Und wenn man es so genau nimmt, ein Komödiant und Schauspieler muss immer in der nächsten Sendung das toppen, was er vorher gehabt hat. Ja, wir sehen das teilweise beim Otto. Am Anfang waren das noch so richtig nette Scherzchen, die er da gebracht hat. Und das geht dann in die sexuellen Bereiche mit hinein. Das toppt es ja. Und dann geht es in die religiöse Richtung rüber. Also immer wieder etwas Neues, etwas Pikanteres, um dem Zuschauer den Gaumen hier letztendlich zu kitzeln. Ja, und dieser Herodes hat ja schon seit einiger Zeit den Wunsch gehabt, Jesus einmal zu sehen. Oh ja, aber Jesus nicht als den Gekreuzigten, auch damals schon in dieser Weise aus dem Alten Testament für uns greifbar, sondern als Showmaster. Jesus als der große Zampano, der da vorne steht und seine Zauberkünste allen zum Besten anbietet. Ja, das bringt doch Lust, das bringt doch Freude, ja, das bringt doch vielleicht auch mir ein bisschen Glück. Will er etwa das Angesicht Jesus sehen? Das Angesicht Christi? Ja, das haben die im Stall von Bethlehem entzückt. Das Angesicht Christi ist doch schöner als die Sonne. Doch nein, ein Schaustück will er sehen, Neugierde befriedigen, Augenweide sucht er, eine pikante Unterhaltung, etwas nie Dagewesenes. Wir können es vergleichen mit den Zauberern Jannes und Jambres beim Pharao, nicht? Da haben die auch bisschen Künstchen gemacht und der Pharao war entzückt. Die Hoheiten dieser Welt wollen immer ein neues Schauspiel zu ihrer Unterhaltung. Tja, wie viele gibt es, denen alles zum Schauspiel wird? In allem suchen sie die Zerstreuung, lustige Gesellschaften, ja, Sünden der Unkeuschheit. Am ersten lacht man noch drüber und dann ist man im Bett. Schöngeistige Reden, Spielsucht, Trunksucht, ach, ich kann hier alles einsetzen, was man nur so irgendwie darin sich vorstellen kann. Welch eine Nacht und Finsternis, wo man dann vielleicht gleisnerische Reden hört, um sich hier letztendlich zu ergötzen. Bei anderen ist der Neid finster wie die Auge des Kains oder die Rachsucht, die letztendlich mit satanischer Besessenheit dieser Sache nachgeht. Welt, jetzt gehen wir zur Gemeinde, ja. Seit Willow Creek haben wir eigentlich die Unterhaltungskultur hoffähig gemacht, Anfang der 90er, in den kirchlichen Gemeinden. Erst taghaft, natürlich. Man kann das Ansinnen von Bill Heibels auch verstehen. Den Unchurched Harry, den wollte er letztendlich ein Stück weit erreichen. Ist ja auch ein gutes, wie soll ich sagen, Ansinnen. Wie kann ich den Kirchenferne erreichen? Nur die Mittel sind jetzt die Frage. Er holt letztendlich einen Riesenschlag aus und sagt, jetzt holen wir die Rockmusik rein, so Musik, die keinen Anstoß gibt, mache ein bisschen christliche Texte drumherum, da kann man mitschunkeln, wir sind im Kino, ja, ein bisschen die Lightshow an, Licht aus, Licht an und dann auch nicht Talar, nein, das schreckt die Leute ab. Da läuft man dann einfach ganz locker so im T-Shirtchen rum, vielleicht mit Jesus lebt hier drauf, dass es noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein Alibi hat und tut dann dort möglichst nicht über ganz irgendwelche ganz, ganz furchtbaren Sachen. Zorn Gottes, oh nein, Zorn Gottes, nein, das verschreckt die Leute. Auch nicht Buße tun, nein, sonst sollen sie gelockt werden. Gott ist immer ein Gott der Liebe und bloß nicht Veränderung angekündigt. Und dann holen wir die Schauspieltruppen, da reicht das Wort Gottes nicht mehr aus, dann müssen wir es auch noch so in Bild und Ton irgendwie rüberbringen. Merken wir was? Die Leute kommen, ja, guck mal ICF und Beatle und so weiter. Hier in Stuttgart, die große Kirche, die Pfingstkirche oder so nicht. Das sind alles diese Sachen, wo man sagt, ja, jetzt das Ansinnen, das Uransinnen ist ja gar nicht schlecht. Weißt du, in den 90er Jahren waren wir in einer Gemeinde, weil wir aufgrund der schulischen Situation einfach gehalten waren, als Lehrer auch in Trägergemeinden uns wiederzufinden. Und da ging das noch normal zu. Und dann auf einmal kam ein Kollege zu mir und sagte, Thomas, stell dir vor, man hat mir gesagt, meinen gemischten Chor braucht man nicht mehr. Ich sagte, wie, was? 50 Leute. Richtig gewaltig. Unter Tränen sagte er mir, ja, den braucht man jetzt nicht mehr. Ich sagte, du, ich verstehe das nicht. Wieso sind das? Eine Woche später stand Schlagzeug und alles da vorne. Und dann ging die Post ab. Ich habe damals gesagt, der Unchurched Harry, der lebt nur 2 Jahre lang. Oder 3. Dann ist das Standardmusik in den Gemeinden. Und was haben wir? Genau das ist eingetreten, nicht weil ich prophetische Gabe hätte oder was, das ist dummes Zeug, aber man kann hier eins und eins zusammenrechnen. Genau das ist eingetreten, deswegen kommt die Verirrung über die Musik. Und genau das ist das, wir wollen das Schauspiel. Und dann ist gar nicht mehr der ungläubige Nachbar die Frage, sondern, boah, da muss ich hin, da erlebst du was. Und in der nächsten Gemeinde tanzen sie und da wird da so alles Mögliche. Yoga, alles gehört jetzt im Internet. Da machen wir Yoga, ja, und da kommen sie und strömen mit ihren Matten hin. Und sie merken gar nicht, dass Christus schon lange leise durch die Hintertür verschwunden ist. Ja, diese Schaulust. Man kriegt natürlich vielleicht anstatt 50, 100 Leute in den Saal, das mag durchaus sein. Aber die wandern alle ab, wenn es mal heißt, Buße, oh, Bibel, nein, oh, wir wollen Fun. Wir wollen doch Unterhaltung. Fromme Unterhaltung, das ist gut, ja. Herodes freut sich. Oh, was hat er sich gefreut. Jetzt Jesus, endlich den Showmaster auf der Bühne. Macht es das Leibhaftige? Macht es das Gucken? Woraus kommt die Predigt? Ich sage das gleich. Aus der Show, die Jesus macht. Das sagt der Römerbrief. Kein Widerspruch? Ihr sitzt da, hört euch das an? Natürlich nicht. Der Glaube kommt aus der Predigt. Ja, warum aus der Predigt? Hat man auch Schauspieltruppen gehabt. Meint ihr, die Griechen und Römer, die wären Brüder gewesen? Nein, weil über das Predigen das Hören angesprochen ist. Und das braucht viel länger. Das Visuelle, das verblasst ganz schnell. Meinen Schülern, wenn ich sie am Freitag entlassen habe, einen Film gezeigt habe und am Montag nochmal gefragt habe, so, jetzt wollen wir das nochmal aufgreifen, was im Film war. Ich hatte keine Zeit mehr, das nochmal zu besprechen. Was für ein Film denn, Herr Karger? Aber wir können uns nicht richtig erinnern. Nicht, weil die Schüsse nie waren, die Kinder, sondern weil sie einfach zwischendrin 20, 30 Filme auch noch gesehen haben. Ja, dann weiß ich den am Freitag nicht mehr, das ist klar. Und genau das ist die Folge des Visuellen. Die Eindrücke sind viel zu stark. Die gehen nicht durch unser Gehirn durch, wo wir uns damit beschäftigen müssen. Genau das ist die Schaulust. Aber wir haben auch zum Glück noch andere Beispiele. Simeon und Hanna, die haben sich schon lange, lange Jahre auf den Erlöser gefreut. Sie haben begierig gewartet. Herr, wann kommt dein Heil? Und dann kommt Jesus dort, wo jeder gesagt hat, der hat ja ein grünes Bindel oder ein rotes Bindel und dann noch ein blaues Bindel und der Arme rum. Dass man, ja, und jedes Kind sieht doch fast ähnlich aus. Na gut, die Haare ein bisschen weniger und ein bisschen mehr, aber. Und sie haben Jesus darin den Heiland erkannt. Und jetzt war ihnen klar, das ist er. Dann haben sie diese Verheißungen auf diesen verheißenen und angekündigten Messias dort realisiert gesehen. Oh ja, das ganze Leben haben sie gehofft. Und dann sahen sie ihn in seiner Schönheit, schon als kleines Baby. Oh, wenn dieser Herodes doch solch ein Herz gehabt hätte. Der Eindruck entsteht, als ob Christus sein Gnadenangesicht vor ihm einfach verhüllt, dass er es gar nicht richtig sehen kann. Herodes, der heuchelt Wohlwollen, aber das war alles Verstellung. Er dient doch anderen Göttern, den Göttern dieser Zeit. Es ist ein Geist der Lüge, der Selbstsucht, der Fleischeslust, der ihn beherrscht. Und noch immer ist die Feindschaft ganz groß. Schlimmer noch ist die geheime, ausgeübte Feindschaft. Sie zeigt sich als Heuchelei der Pharisäer, als feige Menschenfurcht, als Trägheit des Fleisches. Wir sehen all das, ja, Feindschaft gegenüber Christus. Ein drittes, die Wundersucht. Herodes glaubt, ja, jetzt wird doch Jesus mal was aus seiner Trickkiste rausholen. Der stolze, machtgierige, in seiner königlichen Würde aufgeblasene Mann bildet sich ein, Jesus wird doch gewiss jetzt sein Wunder ihm nicht versagen. Boah, er hat doch den Niedrigen, den Kleinen, den Geringen, den Kranken, den Lahmen, den Schwachen auch ein Wunder vollbracht und gezeigt. Dann wird er doch bei mir nicht etwa passend oder knickrig sein. Das war doch eine verlockende Gelegenheit. Jetzt diese neugierigen Höflinge und auch die Pharisäer zu beschämen. Oh, es war eine verlockende Gelegenheit. Jetzt durch Zeichen und Wunder die Gunst dieser Leute zu gewinnen. Aber darauf kann Jesus verzichten. Ist das Seltsame, dass Jesus gar nicht uns braucht als Mitarbeiter. Er braucht uns nicht. Er könnte es doch viel besser ohne uns machen, ohne mich. Wenn der jetzt ihren Engel hinstellen würde, boah, da wären wir alle platt. Da würde man sagen, jetzt, da haben wir es genau mitgekriegt. Nein, es ist das Wunder eigentlich und das Geheimnis, dass Jesus schwache, krüppelige Leute nimmt, die selbst an sich verzagen und sagen, Herr, mit mir kannst du nichts anfangen. Und er will sie einsetzen, hier und da, um sein Reich zu bauen. Mit ganz schwachen Kreaturen. Herodes fragt ihn, und jetzt wollen wir einsteigen in das ganze Geschehen hier. Aber jetzt kommt das Peinliche. Hätte Jesus nur irgendwas gesagt? Aber er sagt nichts. 0,0. Und jetzt kommt vielleicht, ich stelle mir so vor, ermuntert ihn. Ach du Mensch, komm, sei doch nicht so. Also, du musst doch verstehen, das ist doch eine glänzende Gelegenheit für dich. Die sind doch alle für dich. Komm, sei so gut. Und vielleicht hat er ihm auch was versprochen. Du, Jesus, wenn du also jetzt hier mal ein bisschen was machst, der Freibrief ist hier schon halb unterschrieben. Du darfst raus. Prima, deine Jünger, alles. Ich gebe dir sogar noch ein kleines Taschengeld mit, dass das Fest bereicht. Und dann kommen vielleicht die Hofleute und sagen, ah, Herodes, lass uns mal. Ja, da müssen wir auch mal ran. Und versuchen vielleicht Jesus da noch einmal kräftig ins Gewissen zu reden und umzustimmen. Aber was macht Jesus? Er schweigt. Worin hat das erste Zeichen bestanden, in dem Christus letztendlich seine Wundertaten eröffnet hat? Weiß das jemand? Das erste Zeichen? Hand hoch. Genau, Wunder des Wein, Wasser in Wein verwandeln. Was hat Mose gemacht? Als erstes Wunder, er verwandelt Wasser in Blut. Hier sehen wir, das ist Gericht. Aber Jesus tut seine Wunder nicht zur Schau, sondern zum Segen für alle letztendlich darstellen. Er macht auf dieser Hochzeit, wo man vielleicht sagt, Hanno, jetzt schunkelt er da auch rum. Nein, er hat einfach geholfen. In der Not hat er geholfen, das Wasser zu Wein zu machen. Das heißt, der Zweck aller Wunder ist nicht Show-Effekt, Hurra, großes Klatschen und Applaudieren, sondern die Herrlichkeit Jesu soll deutlichst herausgestellt werden. Das ist die Zielrichtung. Einfach groß und herrlich sind die Wunder Jesu. Da gibt es nichts zu deuteln, und eine moderne Theologie, die Wunder leugnet, da kann man auch ein Märchenbuch lesen. Das ist genau dasselbe. Aber es kann auch eine zügellose Wundersucht geben, die Jesus nicht unterstützt. Auf gar keinen Fall kann er das machen. Er kann, so verneint der Herr letztendlich diese törichten Erwartungen des Herodes. Ich lese noch zwei Zitate, eins von Ambrosius, dem Kirchenvater. Er sagt, dieser Sklave des Teufels, er verdient es nicht, die Werke Gottes zu sehen. Und Jesus Christus selbst vermied immer alle Gespräche, Gepränge, Geräusche, wenn er seine Wunder tat. Eutymius, auch ein Kirchenvater, schreibt dazu, und wozu hätte auch ein Wunder im Haus und in der Gegenwart des Herodes sonst genutzt? Als dazu, um einem wollüstigen Hof eine neue Art von Unterhaltung zu verschaffen, um eine vorübergehende Bewunderung in jenem stolzen Geist zu erregen, der gewohnt war, nur sich selbst zu bewundern, um in eine geheime Freude darüber zu verschaffen, dass er einen Wundertäter unter seinen Untertanen dazuzählen kann, dem die Natur gehorcht. Oh, wie herrlich beweist sich da das, was Jesus an Wundern gewährt hat und warum er es hier nicht gewährt, um etwa Mächtige zu ergötzen, sondern die Wunder haben immer das Ziel, seine Herrlichkeit zu verdeutlichen und Sünder zur Buße zu rufen. Und es ist ja nichts anderes in diesen Wundern deutlich, dass Jesus in diesem Moment, wo er vom Vater den Auftrag kriegt, dieses Wunder zu tun, in seinem eigentlichen Element ist. Er streift im Moment das, was weltlich und menschlich ist, einen kurzen Moment weg, um die Herrlichkeit Gottes hier zum Durchbruch kommen zu lassen. Ja, die Herodesseelen sind heute noch nicht ausgestorben. Auch das Christentum liebt vielfach Glanz und Gloria. Man geht gerne an Weihnachten in die Kirche. Da wird so schön gesungen und da fragt man dann, wann der Gottesdienst anfängt, wann das Krippenspiel ist. Und man lässt sich dann wieder 365 Tage nicht blicken in der Kirche. Ja, auch Herodesseelen sind heute nicht ausgestorben. Wie groß war der Glaube der ersten Christen? Ja, wie sie die jüdische Formalformel überwunden haben, das Buchstabenwesen, den Fleischesdienst. Wie groß war der Glaube, der in der Zeit des Mittelalters wieder aufgekeimt ist? Und in unserer Gegenwart, tja, da wächst oftmals nicht viel mehr diese Glaubensblume, sondern man ist aufgeklärt, man meint, Jesu alles vorschreiben zu müssen und können und auch dann die Gottheit Jesu und die Möglichkeit der Wunder einfach zur Seite zu schieben. Vor solch gottlose Menschen sollte Jesus jetzt ein Wunder tun? Nein. Nein, er sagt ganz deutlich, ihr kriegt nur das eine Zeichen, Jona, mehr nicht. Herodes will die Augen, aber nicht das Herz weiden. Stolze, schaulustige Freigeister, denen setzt Jesus Stillschweigen entgegen. Schweigen und Reden hat seine Zeit, aber hier ist das Schweigen weise, würdig und beredt. Es redet auch das Schweigen. Der Spott. Herodes verspottet jetzt Jesus als einen Narren, den er ja gar nicht als Verbrecher irgendwie greifen kann. War ihm völlig klar. Er macht sich lustig und wir merken am Anfang, habe ich gesagt, entweder gibt es den Hass oder den Spott. Ja, das hier, diese zwei Dinge. Tja, er macht sich lustig, weil Jesus es für gut befunden hat, ihn nicht mit Wundern zu ergötzen und ihm auch durch keine Antwort irgendwie geschmeichelt hätte. Am Hof sitzt die Torheit auf dem Thron, um über die Weisheit zu urteilen. Die Torheit spricht, die Weisheit schweigt. Die Torheit prunkt und die Weisheit ist gebunden. Ein Wunder hatte Herodes vom Herrn sehen wollen. Er sah ein Wunder. Das hat er noch nicht richtig gesehen. Und zwar das Wunder der Liebe, die alle Schmach durchgehen möchte, um den einen dann auf Golgatha zu retten. Das Wunder der Liebe, dass dieser Gott sich nicht zu schade ist, jetzt auf diese Welt zu kommen, um in Jesus Christus das Heil der Welt für uns zu erwirken. Die alte Sündenstadt Ninive hat Buße getan auf die Predigt des Jona. Hier ist mehr als Jona, sagt Jesus. Aber von Buße keine Spur, nur Spott. Damals wie heute. Wenn wir auf der Straße sind, hören wir das immer wieder. Brauche ich nicht, habe ich schon, ach was, lass mich in Ruhe. Ja, und man leugnet, dass man überhaupt nur irgendwie ein Sünder ist. Wie oft habe ich das schon gehabt in Gesprächen? Nein, nein, ich habe keine Sünde. Wenn man ein bisschen was falsch, okay, aber ein Sünder, nein, 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 auf gar keinen Fall. Tja, an Zeichen hat es nicht gefehlt, sondern der Unglaube allein trägt die Schuld. Und sie verbargen ihren Unglauben letztendlich hinter dieser Zeichenforderung. Ein frommer Mann sagt einem Gottesleugner, ich kenne dich recht gut. Ja, denn schon in der Heiligen Schrift habe ich von dir gelesen. Ja, das ist so. Der 13. Psalm sagt nämlich, die Toren sprechen in ihren Herzen, es gibt keinen Gott. Die Toren. Und die Toren sind immer die Ungläubigen. Diejenigen, die ja wieder besseren Wissens letztendlich das Heil in Christus leugnen. Ein letzter Punkt, die Politik. Pilatus als höchster Vertreter des Römischen Reiches dort in dieser Provinz, Stellvertreter des Kaisers, hat die Unschuld des Angeklagten eindeutig erkannt, eindeutig bekannt, und trotzdem hat er den Herrn an das Gericht Herodes überwiesen. Das ist ein Zug jener menschlichen Politik, die letztendlich furchtsam ist, aber zugleich niederträchtig. Herodes ist aus Stolz ungläubig, ein Jude, ja, aus Familienetiketten und Familienkalkül heraus. Tja, ein Römer aus politischen Gründen. Wie der Teufel wird Herodes durch seine eigene Schlauheit betrogen. Er hat gemeint, wir sind clever, wir sind die Gute, wir haben es alle durchschaut. Und er sieht gar nicht, wie er immer dichter und weiter in die Finsternis und in die Verstockung hineintreibt. Herodes treibt eine satanische Politik. Die Welt lacht schon über das Wort Teufel, aber das macht gar nichts aus. Herodes wird letztendlich durch den Teufel, durch seinen Stolz am Nasenring durch die Arena gezogen. Das Schlimmste ist, dieses Reich der Finsternis ist stark. Es ist nicht nur ein bisschen so, dass man sagt, oh, alles gut. Die finsteren Mächte halten zusammen gegen das Reich Gottes. Und jetzt sehen wir es, wie die zwei auf einmal sich zusammenschließen. Nicht? Das heißt ja, die waren verfeindet. Oh, ganz furchtbar. Und auf einmal sind sie Freunde geworden. Über welcher Aktion? Über der Verurteilung Jesu. Und das sehen wir immer wieder auch. Aber was nützt die Politik? Der Herr ist stärker als seine Feinde. Stärker als alle bösen Mächte der Verwirrung, des Umsturzes und der Gottlosigkeit. Er ist im Regiment. Und wenn die Gotteslästerer sich versammeln und Rat halten, was heißt dann? Bis hierher und keinen Millimeter weiter. Auch wenn wir jetzt die Wehen, die jetzt hier kommen über die Welt, ja, wir sehen das ja immer weiter, wie sich das so in Wellen ergießt, Kriege über Kriege, und dann hört es wieder halb auf und dann kommen wieder irgendwelche Corona-Aktionen oder. Das sind ja alles teuflische Dinge, die hier zusammen sich brauen. Aber Jesus sagt, beschließt einen Rat bis hierhin. Keinen Zentimeter weiter dürft ihr euer Spiel treiben. Ich entscheide über das Geschick dieser Welt und auch über die Politiker, die dort letztendlich ihr Wesen treiben. Was verlangt die Partei? Neutralität unmöglich. Tja, in der Weltpolitik ist die Mittelpartei immer ganz schnell rechts oder links angesiedelt. Mittelding. Wir haben es bei Pilatus gesehen. Er wollte die Mitte. Er wollte keine richtige Entscheidung. Nein, aber er wurde zur Entscheidung letztendlich hingezwängt. Man kann nicht zwei Herren dienen. Entweder diene ich Jesus oder der Welt. Das ist auch eine ernste Mahnung für uns, da wo wir nicht, dass wir unsere Aufgaben in der Welt gut und treu erledigen. Aber da, wo ich die Abhängigkeit auf einmal merke, die ziehen mich in eine Richtung, wo ich vielleicht sagen kann, da muss ich jetzt heißen, ja, wir müssen halt eine Lüge finden, komm, stell mal anders dar. Mach doch nichts, merkt doch keiner. Da werden wir hineingezogen in etwas, wo wir eigentlich von unserem Wesen und von unserem Willen her Jesus nachfolgen und sagen müssen, nein, stopp. Und auf einmal ist man wie in so einen Sog hineingezogen. Und als Politiker brauchen wir Christen. Wir brauchen in den Chefetagen Leute, die wirklich auch für Jesus wieder hinstehen. Aber die Gefahr ist groß, dass wir dann auch Kompromisse eingehen wollen. Man kann nicht Heide sein und Christ sein. Das geht nicht. Wir müssen uns entscheiden, auf welcher Seite wir letztendlich auch unseren Weg gehen wollen. Ich fasse zusammen, Herodes, ein Typ, welche Ausschweifungen ihn unfähig gemacht haben, über das Irdische hinaus zu streben. Er lebt im Element der Sinnlichkeit, und was diese sinnliche Welt, die sichtbare Welt hinausgeht, das ist ihm ein Unding. Er fragt zwar den Herrn, aber nicht religiös oder irgendwie weltanschauliche Dinge, sondern über seine Wunder. Seine Erscheinung, das Gerücht seiner großen Taten, das hat ihn überwältigt. Und wie rasch ist denn dieser gute Eindruck, den er vorher vielleicht gehabt hat, auf dieses indifferente Menschenherz, nachher zu einem, ja, zu einem 0,0 zusammengeschrumpft. Und dieser heilsame Eindruck erlischt und Herodes wird dann nur noch höhnisch und spöttisch. Und dieser Spott steigert sich dann zur offenen Lästerung und zur tiefsten Verachtung. Und wir können nur bitten, Herr, bewahre uns, dass wir wieder in die Welt zurückgehen, weil wir deinen Namen verlästern dann. Amen.